HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Es geht Ihnen darum, das System Erde zu verstehen. Nicht gerade eine kleine Aufgabe, die sich die Forscher von Senckenberg dargestellt haben. Seit 200 Jahren forschen, entdecken und sammeln sie und sie vermitteln das, was sie tun, im Senckenberg Museum in Frankfurt. Seit 2005 leitet Professor Volker Moosbrugger das Institut und seitdem rückt der integrative Ansatz in den Mittelpunkt. Es geht ihm um die Vielfalt des Lebens auf der Erde und darum, wie all das zusammenhängt. Faszination Vielfalt heißt denn auch die neue Sonderausstellung im Museum und genau dort habe ich mich mit Professor Moosbrugger getroffen. Wow, das ist beeindruckend. Ein Raum hoch und weit wie ein Festsaal und auf der Längsseite eine Riesenvitrine, 4 Meter hoch, 15 Meter breit und die steht voller präparierter Tiere, Fossilien und Modelle, ganz unten versteinerte Muscheln und Schlangen, daneben aber auch ein ausgewachsenes Wildschwein, bunte Vögel, weiter oben Tiefseefische und ein Delfin. Und das ist sie, die neue Sonderausstellung Faszination Vielfalt im Senckenberg Museum. Volker Moosbrugger, ist das die Idee, zu zeigen, was Vielfalt bedeuten kann?
In der Tat ist das die Idee, den Leuten zu zeigen, was Vielfalt in der Natur eigentlich bedeutet. Vielfalt der Organismen, also der lebenden Welt, aber auch Vielfalt der unbelebten Welt, der Gesteine, aber eben auch der Fossilien. Wir möchten, dass die Leute auch die Schönheit der Natur dieser Vielfalt erleben. Wenn Sie diese Großvitrine anschauen, dann sehen Sie eigentlich, was die Aufgabe der Naturforschung ist. So wie das hier erscheint, ungeordnet, chaotisch, trotzdem schön und faszinierend, so finden wir die Organismen, die Gesteine, die Fossilien in der Natur. Und unsere Aufgabe ist, zu verstehen, wie das entstanden ist, auch zu verstehen, wie das untereinander zusammenhängt und zu verstehen, welche Bedeutung diese Organismen, diese Gesteine, die Ressourcen, auch die Fossilien für uns heute haben. Naturforschung heute ist, die Natur zu verstehen und wissenschaftliche Grundlagen zu legen für eine nachhaltige Nutzung und den Schutz dieser Natur.
Sie haben vorhin den Begriff Schönheit in den Mund genommen. Das kann ich aber nur unterstützen. Da ist ein Papagei, der sehr bunt schimmert oben. Fasane sehe ich, viele Vögel, aber auch Bernstein, Gesteine, Fossilienfunde aus der Grube Messel, wenn ich richtig orientiert bin. Gibt es ein Objekt, was Ihnen persönlich da am besten gefällt hier?
Also ich habe ein Lieblingsobjekt und das ist ein kleines Mammut, das man dort sieht, das von frühen Menschen, frühen Homo sapiens Form, nämlich vor 35.000 Jahren geschnitzt worden ist.
Ach so, also kein Original.
Nein,
Wir müssen mal hingehen, ich sehe das gar nicht so richtig.
Ich kann Ihnen das zeigen.
Wir laufen jetzt auf die Vitrine zu und tatsächlich.
Hier dieses kleine, das hat vielleicht 3 cm, 4 cm Größe, ein kleines, wunderschönes Mammut, eben vor 35.000 Jahren von unseren Vorfahren letztlich produziert. Und das hat eine Ästhetik, die uns heute genauso anspricht, wie offenbar damals die Leute, die das erzeugt haben.
Das stimmt. Ein kleiner Star also in einer großen Vitrine. Herr Moosbrugger, ich habe jetzt eine Menge Fragen. Können wir das irgendwo in Ruhe besprechen?
Das können wir in der Tat. Ich habe unten ein nettes Büro, da können wir uns ganz gut unterhalten.
Dann gehen wir doch mal jetzt dahin. HR-Info, das Interview mit Professor Volker Moosbrugger, dem Generaldirektor des Forschungsinstitutes und des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt. Wir sind aus der Ausstellung raus und rein in ein großes Büro hier im Altbau des Senckenberg-Museums. Ich sehe hier 4 verschiedene Tische. Wir sitzen an einem runden. Sie haben einen großen Arbeitstisch mit vielen Papieren, Telefon, kleinen Arbeitstisch mit 2 Rechnern und noch eine große Tischfläche, auf der Prospekte und Bücher liegen. Naja, jedenfalls sieht das nach Arbeit aus. Das atmet dieses Büro. Aus der Ausstellung unten im Museum habe ich einige Fragen hier mit ins Arbeitszimmer genommen. Die Vielfalt des Lebens auf der Erde, die Biodiversität zu erfassen und zu erhalten. Das ist eine Aufgabe Ihres Instituts und das nenne ich mal eine Aufgabe, weil das ist ja eine wahnsinnig große Aufgabe. Wann sind Sie denn damit fertig?
Ja, wir arbeiten jetzt 200 Jahre dran und ich würde sagen, wir haben vielleicht 1 Promille der Hausaufgaben erledigt. Also wir dürfen noch ein paar Jahrhunderte an dieser Aufgabe sicher arbeiten. Man muss sich vorstellen, in der Vitrine, die Sie oben, Großvitrine, die Sie oben gesehen haben, da sind vielleicht 1000 Objekte drin. Wir kennen heute allein 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Wahrscheinlich leben auf dieser Erde irgendwas um die 20 Millionen, vielleicht auch bis 100 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Also es gibt große Räume, die bisher ganz wenig erforscht sind. Also denken Sie etwa an die Tiefsee, da sind weit über 95% der Organismen, die wir aus der Tiefsee bergen, unbekannt. Auch im Boden großes Potenzial an neuen Tier-, Pflanzenarten oder Pilzformen, aber eben auch Bakterien, also ganz einfache, einzellige Formen. Wir wissen noch sehr, sehr wenig, wie unsere Natur zusammengesetzt ist.
Aber dann habe ich das richtig verstanden. Es ist schon Ihr Ansinnen, das große Ganze zu verstehen und die Zusammenhänge auszuleuchten.
Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Wir fühlen uns in dieser Hinsicht durchaus als Nachfolger von Alexander von Humboldt, einer der ganz großen Naturforscher, der wirklich auch versucht hat, das Ganze zu verstehen. Bekannt ist ja sein großes Werk Kosmos, wo er wirklich versucht hat, aus naturwissenschaftlicher Sicht eigentlich alles, was man damals gesehen und verstanden hat, auch zusammenzufügen. Und das ist nach wie vor unsere Hausaufgabe. Wir merken immer mehr, dass die Reduktion der Forschung auf einzelne Disziplinen, es gibt eine Mineralogie, eine Paläontologie, eine Mikrobiologie, eine Botanik, dass die nachher nicht hilft, das ganze System zu verstehen. Und wir versuchen genau im Sinne von Humboldt, eigentlich aus diesen Einzelteilen das Ganze auch wieder zusammenzufügen und zu verstehen. Und wir haben vier große Themen, die uns interessieren. Das eine ist wirklich die Entdeckung von Arten. Wir nennen das Systematik und Evolution, also welche Tier- und Pflanzenarten, Organismenarten gibt es, wie funktionieren sie, wie sind sie entstanden, wie kann ich sie identifizieren, welche Bedeutung haben sie für uns.
Da sind dann Mitarbeiter tatsächlich draußen im Feld, im Urwald?
Genau so, ja. Wir sind in der Tat eine der wenigen Biologen, wenn Sie so wollen, und Geologen, die noch wirklich draußen im Feld viel arbeiten. Die Biologie und in großen Teilen auch die Geowissenschaften sind insgesamt sehr stark in die Labors gezogen und die Natur draußen wird immer weniger erforscht. Wir behaupten, gerade dort liegen die großen Herausforderungen. Wir arbeiten zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in mehr als 150 Ländern dieser Erde. Also wir sind wirklich weltweit mit diesen Forschungen vertreten. Das zweite Themengebiet, das uns interessiert, ist eigentlich die Frage, wie funktionieren Lebensräume und was zeichnet gesunde Lebensräume aus? Bei uns läuft es unter dem Schlagwort Ecosystem Health, also Ökosystem, Gesundheit. Eben auch vor dem Hintergrund, dass wir heute wissen, der Mensch lebt nur gut und gesund, auch in gesunden Ökosystemen. Da interessieren uns die großen Lebensräume, in denen auch der Mensch aktiv ist, also im Bereich der Küste, aber eben auch im Bereich, wo wir Fischfang betreiben, Nordsee zum Beispiel.
Sind Sie in Wilhelmshaven, ne? Haben auch ein eigenes Schiff da
liegen. Ja, wir haben eine sehr starke marine Forschung und betreiben auch einen Forschungskutter, mit dem wir vor allem in der Nordsee aktiv sind. Nicht? Also diese Ökosystemforschung, die wir betreiben, reicht wirklich von der Tiefsee bis in die Hochgebirge, von der Arktis bis in die Tropen. Das dritte Thema verbindet die Frage, welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die biologische Vielfalt und umgekehrt, wenn wir die biologische Vielfalt verändern, zum Beispiel durch Abholzen von Wäldern, durch Straßenbau, was für Konsequenzen hat das für das Klima? Wann immer Sie in diesem System Klima, Biodiversität etwas ändern, hat es auf die andere Seite Auswirkungen. Also diese Wechselwirkung interessiert uns und da haben wir ein eigenes Institut dafür, das ist das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum hier in Frankfurt. Und der vierte Bereich stellt die Frage, wie hat sich dieses System Erde-Mensch, in dem wir heute leben, über die Zeit entwickelt? Also Lektionen aus der Vergangenheit zu ziehen, das ist eigentlich das große Thema bei diesem vierten Forschungskomplex, Entwicklung des Systems Erde-Mensch.
Gibt es da ein Beispiel, was wir lernen können sozusagen?
Ja, also Sie wissen natürlich, dass wir im Moment unglaublich viel Kohlendioxid in die Atmosphäre einbringen und dadurch einen Treibhauseffekt erzeugen, der signifikante Temperaturerhöhungen und weitere Konsequenzen nach sich zieht. Und nun kann man fragen, was für Auswirkungen hat eigentlich Kohlendioxiderhöhung und nachher Erhöhung des Klimas eigentlich auf die Organismen. Wir können nun in der Erdgeschichte zurückgehen. Dort kennen wir Phasen, in denen der Kohlendioxidgehalt 4 bis 5 Mal höher war als heute. Das sind also ideale Versuchsanordnungen, wenn man so will, wo man untersuchen kann, welche Auswirkungen hat ein erhöhter Kohlendioxidgehalt tatsächlich auf die Organismen. Nicht? Also da können Sie an ganz vielen Stellen wirklich aus der Vergangenheit lernen. Anderes Beispiel, wir sind dabei, durch unsere intensive Landnutzung ganz viele Tiere und Pflanzen, Tier- und Pflanzenarten auszurotten. Also wir sind dabei, ein sechstes großes Massenaussterben zu erzeugen. Aus der Erdgeschichte können wir lernen, was das eigentlich bedeutet, ein Massenaussterben. Wir wissen aus der Erdgeschichte, es gab 5 große Massenaussterbeereignisse. Das letzte war vor rund 66 Millionen Jahren, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Und aus der Erdgeschichte wissen wir, nach einem solchen Massenaussterben dauerte es etwa 1 Million Jahre, bis sich die Biosphäre wieder erholt hat. Das heißt, das, was wir heute tun, werden unsere Nachfahren noch rund 1 Million Jahre auf jeden Fall spüren und mitbekommen. Das heißt, die nächsten 33.000 Generationen leiden unter dem, was wir heute tun.
Haben Sie den Eindruck, dass das Bewusstsein darüber tatsächlich weit verbreitet ist in der Politik, in der Bevölkerung?
Nein, das ist ja das, was irgendwie schmerzt. Wir sind uns alle dessen bewusst, dass der Klimawandel ein ganz zentrales, großes Problem ist, eine sehr große Herausforderung wirklich für die gesamte Welt darstellt. Aber tatsächlich ist der Biodiversitätsverlust, der Verlust an biologischer Vielfalt das viel größere Problem und auch das Problem, das sehr viel schwerer in den Griff zu bekommen ist als eigentlich der Klimawandel.
Welche Rolle können Sie da spielen als Wissenschaftler, als Institut? Reicht es zu forschen und zu informieren oder muss man mehr machen, auch aufmerksam machen auf die Problematik, wachrütteln?
Das ist eine sehr schwierige Frage für uns. Tatsächlich lebt die Wissenschaft ja davon, dass wir eine hohe Autorität für uns beanspruchen, was die Faktenkommunikation anbelangt. Wir wollen also nicht politische Akteure sein, indem wir eigentlich eine politische Richtung vertreten, sondern unsere Aufgabe ist es, ganz nüchtern Fakten zu untersuchen und zu kommunizieren, was eigentlich passiert. Also wir möchten eigentlich nicht als eine NGO aktiv werden. Wir möchten nicht als Wissenschaftler Politik betreiben, aber wir möchten natürlich die Bevölkerung und die Politiker, die Entscheidungsträger informieren. Aber eben nüchtern, weil wir schon der Überzeugung sind, die Entscheidung, was man nun tun soll, das muss in einer Demokratie schon die gesamte Gesellschaft tun, treffen. Das können nicht die Wissenschaftler allein, aber sie müssen informieren. Und genau deswegen bauen wir jetzt unser Museum stärker aus. Wir möchten also das Museum sehr viel stärker jetzt künftig an unserer Forschung ausrichten und damit eben auch auf die großen Herausforderungen im Bereich der Naturnutzung und des Naturschutzes informieren.
HR Info, das Interview mit Professor Volker Moosbrugger, dem Generaldirektor des Forschungsinstitutes und des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt. Wenn ich an Biodiversität denke, dann fällt mir gerade immer sofort ein, das Bienensterben hier bei uns im Lande und dass sich in Deutschland die Zahl der Insekten seit 1982 um 80% verringert hat, sagt das Bundesumweltministerium. Das hat Folgen auch für die Vögel. Sind diese Entwicklung auch Gegenstand Ihrer Forschung? Hier sind Sie also auch quasi vor Ort in Frankfurt und zählen Bienen?
Also wir zählen jetzt nicht die einzelnen Bienen, aber wir untersuchen in der Tat, wie sich auch hier im Raum Frankfurt die biologische Vielfalt verändert. Wir haben zum Beispiel eine sehr detaillierte Studie gemacht, Kollegen aus Senckenberg. Die haben untersucht, wie sich die Vielfalt der Pflanzenarten im Frankfurter Raum über die letzten 200 Jahre verändert hat. Wir haben sehr gute Dokumentation. Zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern hat man analysiert, wie hat sich die Vielfalt der Pflanzenarten verändert. Und die Kolleginnen und Kollegen haben festgestellt, wir haben über die letzten 200 Jahre über 20% der Arten verloren. Allerdings sind auch etwa 10% neue Arten dazu gekommen, einfach durch Klimawandel, ökologischer Wandel sind auch neue Arten eingewandert, also invasive Arten, sodass wir insgesamt nur einen Verlust von etwa 10% gegenüber dem Jahr, weiß ich, 1820 oder so haben. Das Interessante ist aber, wir haben auf der einen Seite weniger Arten, auf der anderen Seite verändern sich aber auch die Ökosysteme. Das heißt, durch diese Veränderung verändern sich wirklich die ganzen Lebensräume und die Lebensgemeinschaften. Es entstehen neue Ökosysteme.
Sie schildern das sehr nüchtern. Ist das eine Entwicklung, die Sie als Wissenschaftler gelassen sehen können, weil das schon immer so war? Oder muss man davor Angst haben?
Also ich glaube, zunächst mal muss man jetzt noch keine Angst haben, dass es innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre kollabiert. Aber man muss das Problem sehr, sehr ernst nehmen und man muss zügig gegenhalten. Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass wir der Natur immer weniger Raum einräumen, weil wir selbst immer mehr Raum für uns Menschen, für unsere Technik, für unseren Komfort eigentlich in Anspruch nehmen und nehmen dabei nicht wahr, dass wir sogenannte Ökosystemdienstleistungen, Ökosystemleistungen verlieren, also Bestäubung zum Beispiel, aber eben auch Thema Bodenbildung, also
Bestäubung durch die Bienen.
Bestäubung durch Bienen und viele andere Insekten, Schmetterlinge. Das heißt, wenn wir so weitermachen, dann laufen wir selbst in große Probleme, weil viele dieser Ökosystemdienstleistungen, die für uns wichtig sind, einfach dann wegfallen. Also es ist höchster Handlungsbedarf da, aber man muss jetzt nicht Sorge haben, dass in den nächsten 10 Jahren plötzlich die Menschheit ausstirbt.
Haben Sie den Eindruck, dass dieser Handlungsbedarf gesellschaftlich erkannt worden ist bei uns? Ich habe das Gefühl, weil die Zahlen seit 1982 der Rückgang der Insekten, ich glaube, wenn das 1982 thematisiert worden wäre, damals in diesem politischen Klima zu Gründungszeiten von der Grünen Partei, hätte das, glaube ich, eine ganz andere Resonanz gehabt als heute. Heute sind die Themen aus meiner Sicht, die großen Themen, immer andere.
Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen ähnlich. Der Mensch reagiert erst dann, wenn es beginnt, weh zu tun. Also wenn ich vorhersage, in 10 Jahren wird es weh tun, dann hat jeder das Gefühl, nein, in 10 Jahren, da ist uns irgendeine Lösung eingefallen. Also wir reagieren erst dann, wenn es wirklich weh tut. Das war beim Klimawandel ähnlich. Über das Thema Klimawandel informiert die Wissenschaft seit über 50 Jahren. Und die Grunderkenntnis hat sich in den 50 Jahren nicht wesentlich verändert. Das heißt, die Kernaussagen sind immer gleich geblieben. Es hat aber lange, lange gedauert, bis endlich mal ein sogenanntes IPCC, dieses Intergovernmental Panel on Climate Change, gegründet worden ist, das jetzt regelmäßig die Reports rausgibt. Und so ähnlich ist es mit Biodiversitätswandel auch. Wir haben inzwischen auch so etwas wie ein Weltbiodiversitätsrat, das nennt sich IPBES. Auch das ist so etwas Ähnliches wie das IPCC, was also Entscheidungsträger informieren soll, wie sieht es denn mit dem Biodiversitätswandel aus und was müssen wir tun? Aber das gibt es auch erst seit 2 Jahren.
Und noch gibt es auch immer Politiker, die die Erwärmung der Erde negieren,
ja,
und die wahrscheinlich auch sehr lange brauchen werden, andere Fakten zu akzeptieren. HR-Info, das Interview mit Professor Moosbrugger in seinem großen, hellen Büro an einem runden Tisch, an dem er am liebsten sitzt, wenn er Gäste hat. Und auf diesem Tisch steht schon seit einiger Zeit unsere HR-Info-Box, die jetzt geöffnet werden kann. Sie können mal reinschauen, was ich Ihnen da mitgebracht habe. Und dann sagen Sie mir mal, ob Sie was damit anfangen können.
In der Tat, damit kann ich was anfangen. Aber ich möchte nicht wissen, wie wenige Kinder heute damit noch was anfangen können. Also was ich hier vor mir habe, sind Kastanien, die jetzt natürlich so langsam auch wieder in der Natur und auch in den Straßen zu finden sind.
Es sind noch mal ein paar Zettel drin.
Ah, Moosbrugger arbeitet immer.
Stimmt das? Das habe ich gelesen.
Ja, das ist eigentlich richtig. Ich arbeite unglaublich gerne und man kann ja fragen, was ist denn eigentlich Arbeit? Nicht? Man könnte jetzt sagen, Arbeit ist eigentlich nur, wenn es keinen Spaß macht. Und das, was Spaß macht, ist eigentlich auch keine Arbeit. Ich habe einfach an dem, was ich tue, unglaublich Freude. Es geht voran, ich gestalte gerne, ich gehe gerne mit Leuten um. Das Thema Natur interessiert mich, Neugier treibt mich. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und natürlich braucht man auch immer wieder eine Abwechslung. Das heißt, es gibt Phasen, wo man natürlich nicht wirklich arbeitet, sondern da bin ich auch am liebsten draußen in der Natur. Also meine Frau und ich, wir gehen gern wandern in Norwegen oder gehen Skifahren, Fahrradfahren.
Sehr schön, gibt noch ein paar Zettel.
Noch ein paar Zettel. Oh, Moosbrugger ist ein Genussmensch, ja. Ja, würde ich auch behaupten, das ist absolut richtig, behaupte ich von mir immer. Das hängt eben damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, ich mache eigentlich nur Dinge, die ich gern mache. Natürlich habe ich auch ein hohes Verantwortungsgefühl, also nicht alle Dinge, die man als Generaldirektor macht, sind jetzt wirklich das höchste Vergnügen. Man hat auch harte Entscheidungen zu treffen, man sitzt an vielen Papieren, die einem jetzt nicht so faszinieren. Aber das dominante Erlebnis ist einfach Genuss auch an der Arbeit, aber natürlich auch abends. Ich trinke gerne ein Glas Rotwein, höre schöne Musik, lese. Einmal in der Woche gibt es eine Zigarre, immer dann, wenn es mir gut geht, gibt es so richtig gut geht, schön entspannt, gibt es eine Zigarre. Es gibt immer einen richtig schönen Sommerurlaub, wo ich mindestens 3 Wochen in der Natur rumrenne. Ich gönne mir fast jedes Jahr eine Expedition irgendwo in eines der Forschungsgebiete. Meistens ist es jetzt Tibet. Also ich versuche schon wirklich die Dinge zu machen, die mir Freude machen, aber wo auch eben der Gesamtbetrieb Senckenberg vorankommt.
Mhm. Einen haben wir noch.
Moosbrugger liebt Musik, jawohl, das ist richtig. Also ich habe auch hier im Büro immer wieder Musik laufen. Das ist einfach so ein Hintergrund, mit dem ich eigentlich sehr gerne arbeite.
Ist das klassische Musik oder was ist das?
Das ist beides. Also ich höre sowohl moderne Musik, mag Jazz sehr gerne und auch klassische Musik. Bei der klassischen Musik ist es entweder Barock oder die Romantik. So, das sind so die Debussy oder Chopin. Das sind so die Dinge, die mir dann besonders gefallen.
Aufschlussreich. Überliefert ist ja auch, dass Sie als Schüler hier zum ersten Mal in diesem Hause waren und dass Sie von diesen Knochen und präparierten Tieren gar nicht mal so begeistert waren. Stimmt das?
Ja, das ist irgendwie ganz interessant. Ich habe als Junge eigentlich durch Lehrer beeinflusst, sehr früh einen Hang zur Natur gehabt, aber eben zur belebten Natur. Mich haben Tiere interessiert, mich haben Pflanzen interessiert und die Fossilien haben mich gar nicht so interessiert. Ich war also nie ein richtiger Dino-Fan, wie ja viele Kinder es eigentlich sind. Das war bei mir nie so der Fall. Ich war immer
vielleicht
mehr
war das
im
auch,
Leben.
Vielleicht weil Sie klein waren, bevor Jurassic Park in die Kinos kam.
Mit Sicherheit hängt es damit zusammen. Ich bin in Konstanz groß geworden, da hatte man auch nicht so viele Möglichkeiten, in ein Naturmuseum zu gehen. Also als ich hier zum ersten Mal war, war das wirklich der erste Kontakt mit großen Dinosauriern.
Sind Sie trotzdem froh, heute hier zu sitzen?
Ja, ich bin November 2005 habe ich hier meine Tätigkeit aufgenommen als Generaldirektor von Senckenberg und habe das nicht eine Sekunde bereut, die Universität da verlassen zu haben und hier zu arbeiten. Es ist wirklich eine großartige Gesellschaft. Was ich hier sehr genieße, ist wirklich, dass man, sag ich mal, nicht abgehoben in einem Elfenbeinturm sitzt, sondern wirklich, wir sind eine Bürgergesellschaft, haben 7000 Mitglieder, man ist mit denen in Kontakt, macht sehr viel auch populärwissenschaftliche Publikationen, hat auch den unmittelbaren Kontakt zur Gesellschaft und zwar zu allen Gesellschaftsgruppen und kann Spitzenforschung betreiben und vermitteln. Also für jemand wie mich, der so an ganzheitlichem Verständnis interessiert ist, Idealjob.
Ich will noch mal kurz zu der Ausstellung zurückkommen, Faszination Vielfalt, diese große faszinierende Wand voller Tiere, voller Ausstellungsstücke. Was wünschen Sie sich, wie soll das auf die Besucher wirken? Was soll das mit denen machen, die sich das angucken?
Ich würde mir schon wünschen, dass sie auf der einen Seite zunächst einmal die Faszination der Natur erleben, die Schönheit der Natur. Denn die meisten Leute erleben Natur ja kaum mehr. Wir leben eben in einer Stadt, in einem Umfeld, wo Natur kaum vorkommt. Wir sehen ab und zu mal eine Meise und die Amseln sind schon selten geworden. Hier mal einen geballten Überblick über die Vielfalt der Natur mit ihrer ganzen Schönheit zu erleben, das ist eines der Ziele. Die Leute sollen fasziniert sein von der Schönheit der Natur. Das Zweite ist, sie sollen aber auch verstehen, was wir Senckenberger machen. Wir Senckenberger finden die Natur eigentlich so ungeordnet, wie es dort an der Wand erscheint. Viele einzelne Tiere, einzelne Individuen, Organismen, Gesteine, Fossilien. Und unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, wie das entstanden ist.
Der Einstieg in solche Überlegungen und Erkenntnisse kann diese Ausstellung sein, die hier neu im Hause ist. Faszination Vielfalt. Man kann das ausprobieren noch eine ganze Weile. Bis zum August nächsten Jahres ist diese neue Sonderausstellung hier im Museum zu sehen. Vielen Dank, Volker Moosbrugger. Das war HR Info das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler und den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.